Die Radio Wissen. Update.
Bisher hieß es, Deutschland liefert keine Waffen in Konflikt- und Krisengebiete. Das scheint für die deutsche Rüstungspolitik nicht mehr zu gelten. Denn jetzt heißt es,
wir können dann, wenn wir gebeten werden, auch in begrenztem Umfang Waffen und Munition zu liefern, nicht einfach sagen, das kriegt ihr von uns nicht.
So Bundeskanzlerin Angela Merkel in der ARD. Klar ist, die Bundesregierung will Waffen an die Kurden im Nordirak liefern und damit ihren Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat unterstützen. Unklar ist noch, was geliefert wird und wie verhindert werden kann, dass die Waffen in die falschen Hände geraten. Darüber ist eine Debatte entbrannt. Sie ist heute das Top-Thema im Update. Mein Name ist Vivien Leue. Hallo.
Update.
Die Entscheidung, welche Waffen an die Peschmergas, so heißen die Streitkräfte der kurdischen Autonomiezone im Nordirak, geliefert werden, wird wohl erst nächste Woche getroffen. Denn offenbar gibt es noch Klärungsbedarf. Dabei wird vor allem die Sorge laut, die Waffen könnten in die Hände der kurdischen Arbeiterpartei PKK fallen. Denn auch sie kämpft im Nordirak gegen die IS-Miliz und steht damit eng an der Seite der Peschmergas.
Wir haben uns ja zunächst einmal festgelegt, dass wir den Peschmerga-Soldaten Waffenhilfe zukommen lassen. An die PKK ist überhaupt nicht vorgesehen. Das wäre auch ein falsches Signal. Die haben separatistische Tendenzen. Das würde den Irak in seinem Bestand gefährden.
Sagt Unionsfraktionschef Volker Kauder, der sich gerade im Nordirak selbst ein Bild der Lage macht. Und er räumt ein.
Wir werden mit den Kurden hier natürlich auch über Bedingungen reden, dass die Waffen nicht weitergegeben werden. Letzte Sicherheiten, hundertprozentige Sicherheiten kann man nie geben.
Denn die PKK und ihre Kämpfer helfen im Nordirak tatkräftig mit, die Terrormiliz IS zurückzudrängen und Bürger zu schützen. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass deutsche Waffen letztlich von den Peschmergas doch an die kurdischen PKK-Kämpfer weitergegeben werden, wenn es die militärische Lage an einem Brennpunkt erfordert. Und genau das macht die geplante Waffenlieferung brisant. Denn theoretisch könnte die PKK diese Waffen dann auch im Konflikt mit der Türkei einsetzen. Dort kämpft die PKK auch mit Gewalt für einen autonomen kurdischen Staat. In der Türkei und in Deutschland ist sie deshalb verboten. Wegen dieser Unsicherheiten hatte sich SPD-Vizeparteichef Ralf Stegner am Wochenende klar gegen Waffenlieferungen an die Kurden ausgesprochen.
Weil meine Sorge ist, dass die Folgewirkung, die sowas haben kann, am Ende so ist, dass man heute Waffen liefert und morgen werden damit unschuldige Menschen erschossen.
Auch in der CDU gibt es kritische Stimmen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, Norbert Röttgen, sagte:
Der nächste Konflikt in dieser Region ist programmiert. Das ist der Konflikt um die staatliche Unabhängigkeit Kurdistans.
Die USA und Frankreich liefern übrigens schon Waffen an den Nordirak. Und auch andere EU-Länder wie Tschechien denken darüber nach. Und heute hat sich außerdem auch Iraks Nachbarland Syrien eingeschaltet. Der syrische Außenminister bot sich dem Westen als Partner im Kampf gegen die Islamisten an. Die Terrormiliz IS kämpft auch in Syrien für einen islamistischen Staat. Die Reaktionen auf den syrischen Vorstoß sind allerdings verhalten. Von der Bundesregierung hieß es, das syrische Regime habe unglaubliches Unrecht auf sich geladen. In dem Land herrscht seit 3 Jahren Bürgerkrieg.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Debatte um Waffenlieferungen beschäftigt auch die Menschen in den sozialen Netzwerken. Meinungssagen fragt bei Zeit.de: Ist die Waffenhilfe wirklich eine Hilfe? Oder wird der Gedanke nur deshalb so vehement verfolgt, weil es gilt, die deutsche Rüstungsindustrie zu stützen? Resistance 1405 meint: Waffenlieferungen in den Irak sind das Falscheste, was man machen kann. Was es hier stattdessen braucht, ist ein von der UNO geplanter, geführter und befehligter Auslandseinsatz von Bundeswehr und Truppen aus weiteren EU-Ländern sowie aus Israel, Ägypten und Jordanien. Auch nur Panik befürchtet, dass die Waffenlieferungen keine Lösung sind. Die deutsche Politik fürchtet nichts so sehr wie in Zinksärgen heimkommende Soldaten und schlägt deshalb die aberwitzigsten Wolten. Der Kampf gegen IS, so er denn überhaupt ernst gemeint ist, wird nicht mit ein paar hochgerüsteten Kurden gewonnen. Fred Adret meint bei spiegel.de: Die Türken werden sich freuen, wenn ihnen die Kurden demnächst mit deutschen Waffen hochgerüstet gegenüberstehen und einen Staat mit Teilen der Türkei gründen wollen. Wie kurzsichtig ist das denn? Waffen in Krisengebiete zu liefern ist genauso sinnvoll, wie zum Löschen Öl ins Feuer zu gießen.
Was sonst noch wichtig war?
Russland will einen weiteren Hilfskonvoi in die umkämpften Gebiete in der Ostukraine schicken. Außenminister Sergej Lavrov sagte:
Wir haben das Außenministerium der Ukraine gestern offiziell informiert, dass wir einen weiteren Konvoi vorbereiten. Wir haben eine ausführliche Liste zu den Hilfsgütern und ihrer Menge beigelegt. Wir haben außerdem die Hoffnung geäußert, dass die Formalitäten dieses Mal nicht so in die Länge gezogen werden, wie es beim ersten Konvoi der Fall war.
Dieser erste Konvoi hatte die angespannte Situation zwischen Russland und der Ukraine zusätzlich belastet. Denn die Lastwagen wurden ohne Genehmigung der Ukraine von der russischen Regierung über die Grenze geschickt. Begründung: Die Formalitäten dauerten zu lange. Die ukrainische Regierung hatte befürchtet, dass mit den Lieferungen auch Waffen geschmuggelt werden könnten. Und schon jetzt gibt es wieder neue Anschuldigungen. Ein ukrainischer Armeesprecher sagte, eine Kolonne gepanzerter Fahrzeuge habe im Südosten des Landes die Grenze überquert. Russland sagte dagegen, man habe weder Kämpfer noch Kriegsgerät über die Grenze geschickt. Die französische Regierung ist nach einem Streit über die Wirtschaftspolitik zurückgetreten. Aber der alte Ministerpräsident wird wohl trotzdem auch der neue sein. Staatspräsident François Hollande beauftragte Premier Manuel Valls damit, ein neues Kabinett zu bilden. Es soll schon morgen vorgestellt werden. Ursula Welter aus Paris.
Damit war dies die Regierung mit der kürzesten Amtszeit in der 5. Republik, denn Manuel Valls und seine Minister waren ja erst Anfang April überhaupt ins Amt gekommen.
Hintergrund des Rücktritts sind Äußerungen des bisherigen Wirtschaftsministers. Er hatte den Sparkurs der Regierung öffentlich kritisiert. In St. Louis im US-Bundesstaat Missouri wird gerade der erschossene schwarze Jugendliche Michael Brown beerdigt. Sein Vater rief die Bevölkerung auf, rund um die Beerdigung Ruhe zu bewahren. Tausende Menschen kamen, um bei der Beisetzung dabei zu sein. Der 18-jährige Brown war vor gut 2 Wochen in der Kleinstadt Ferguson von einem weißen Polizisten erschossen worden. Daraufhin hatte es dort Unruhen gegeben. In Großbritannien wird zum ersten Mal ein Ebola-Patient behandelt. Es ist ein 29-jähriger Krankenpfleger. Der Brite hatte als freiwilliger Helfer im westafrikanischen Sierra Leone gearbeitet und sich damit dem Virus angesteckt. Er ist letzte Nacht mit einer speziell für solchen Fälle ausgestatteten Maschine nach London geflogen worden. Auch in der Demokratischen Republik Kongo im Zentrum Afrikas ist inzwischen Ebola ausgebrochen. Von dort werden 2 Todesfälle gemeldet. Im Kongo soll es sich aber nicht um den Virustyp handeln, der seit Monaten in Westafrika umgeht. Durch die Ebola-Epidemie sind bisher mehr als 1.400 Menschen ums Leben gekommen.
Was noch wichtig wird:
Im weißrussischen Minsk kommen Vertreter der Eurasischen Zollunion zusammen, die von Russland angeführt wird. Unter anderem werden die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Petro Poroschenko, erwartet. Die Ukraine hat bei der Zollunion Beobachterstatus. Und auch die EU schickt mehrere Kommissare nach Minsk. Sie sollen dort morgen unter anderem noch einmal versuchen, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu entschärfen. In Los Angeles werden heute Abend Ortszeit bzw. 2 Uhr früh in Deutschland die Emmys vergeben, die höchsten Preise der Fernsehbranche. Als Favoriten gelten das Fantasy-Epos Game of Thrones und die Gefängnissatire Orange is the New Black.
Und sonst in der Welt?
In Pakistan haben die Behörden eine neue Impfkampagne gegen Kinderlähmung gestartet. In den Stammesgebieten im Nordosten sollen mehr als 700.000 Kinder geimpft werden. Die Verantwortlichen schätzen aber, dass viele von ihnen nicht erreicht werden können. Extremisten und auch einige islamische Geistliche sind gegen die Impfung. Sie befürchten, dass in den Stoffen Schweine enthalten sein könnte, sie zu Unfruchtbarkeit führen und die Helfer in Wirklichkeit Spione des Westens sind. In den letzten 2 Jahren sind bei Attacken gegen die Impfkampagnen 56 Helfer getötet worden. Pakistan ist besonders von Kinderlähmung betroffen. Dort wurden 80% der weltweiten Fälle dieses Jahr registriert. Die Fastfood-Kette Burger King plant für sich ein neues Supersparmenü. Mit einer Fusion will das US-Unternehmen nämlich ordentlich Steuern sparen. Nach eigenen Angaben verhandelt Burger King gerade mit der kanadischen Donut-Kette Tim Hortons über einen Zusammenschluss. Die zukünftige Firmenzentrale soll in Kanada sein. Dort zahlen Unternehmen oft nur 15% Steuern, in den USA wären es sehr viel mehr. Diesen Trick haben in den letzten Monaten auch andere Unternehmen angewendet, zum Beispiel der Pharmakonzern AbbVie, der mit dem britischen Konkurrenten Shire fusionierte und seinen Sitz ins Steuerparadies Jersey verlagern will. US-Präsident Barack Obama hat angekündigt, gegen solche Praktiken vorzugehen. Burger King hätte wegen der Fusion aber nicht nur Steuervorteile. Das Unternehmen wäre zusammen mit Tim Hortons auch die drittgrößte Fastfood-Kette weltweit. Auch in China beteiligen sich viele Menschen an der Ice Bucket Challenge. Sie schütten sich einen Eimer Eiswasser über den Kopf und machen auf die Nervenkrankheit ALS aufmerksam. Durch Spenden sind seitdem schon mehr als 670.000 Euro in dem Land zusammengekommen. Eigentlich eine gute Sache. In der zentralchinesischen Stadt Lushan haben aber mehrere hundert Menschen gegen die Aktion protestiert. Sie leiden gerade unter der schlimmsten Dürre seit über 40 Jahren und fordern stattdessen eine ressourcenschonende Spendenaktion. In vielen Regionen in Zentral- und Nordchina hat es im Frühjahr nicht mal halb so viel geregnet wie sonst. Die Ernte ist bedroht und eine halbe Million Menschen haben kein Trinkwasser mehr.
Wissensnachrichten.
Ob Leipzig, Dresden oder Erfurt, viele ostdeutsche Städte gelten momentan als hip. Trotzdem hält sich das Bild, dass es den Menschen im Osten im Allgemeinen schlechter geht. Mehr Arbeitslosigkeit, weniger Geld. Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft räumt damit jetzt auf. Aglaya Dane ist bei mir. Die Wissenschaftler sagen, die Menschen im Osten sind gar nicht so arm, wie häufig behauptet.
Die Forscher vom IW sagen genau, dass man Armut eigentlich anders definieren muss. Entscheidend ist nämlich nicht, wie in vielen Studien, die Höhe des Einkommens. Da gilt als arm, wer im Monat weniger als 871 Euro verdient, sondern entscheidend ist die Kaufkraft, also das, was man für sein Geld bekommt. Und auf dieser Grundlage verändert sich das Bild. Auf einmal verschwinden die Unterschiede zwischen Ost und West.
Und wie sieht es dann aus mit der Armut?
Den geringsten Anteil der Menschen, die nach dieser neuen Definition arm sind, haben, das verwundert nicht, Bayern und Baden-Württemberg. Aber direkt danach kommt schon Thüringen. Dort sind weniger als 14% der Bevölkerung kaufkraftarm. Und Brandenburg und Sachsen zum Beispiel schneiden besser ab als das westdeutsche Nordrhein-Westfalen, als Berlin und Bremen.
Aber letzteres sind ja auch Stadtstaaten. Die haben ja sowieso häufig andere Probleme als Flächenländer.
Genau, das ist auch der Punkt der Forscher. Die sagen, die oft bemängelte Ost-West-Kluft, die ist gar nicht so groß. Aber es gibt ein großes Gefälle zwischen Stadt und Land. Die Kernaussage der Studie ist deshalb, vor allem die Großstädte haben ein Armutsproblem. Schlusslicht ist da Köln, wo mehr als jeder vierte kaufkraftarm ist. Und danach kommen Dortmund, Duisburg, aber eben auch eine ostdeutsche Stadt, zum Beispiel Leipzig. Und die Gruppen, die besonders zu kämpfen haben, sind Arbeitslose, Menschen mit Migrationshintergrund und Alleinerziehende. Und die leben ja eben auch häufig in Großstädten.
Und machen die Wissenschaftler auch Vorschläge?
Ja, unter anderem meinen sie, dass es gut ist, wenn der Solidarpakt bald ausläuft, also die Förderung von Ostdeutschland als Ganzem. Darauf sollte eine spezielle Großstadtförderung kommen.
Von Großstadtproblemen zu etwas, was man eher auf dem Land begegnet: Methangas. Ein Gas, das aus Wäldern und Sümpfen steigt und das Kühe in ihren Gedärmen produzieren. Aber auch unter dem Meer gibt es große Methanvorkommen und die könnten zum Problem werden.
Genau, Ozeanographen haben vor der US-Küste ziemlich viele Stellen gefunden, wo es am Meeresboden blubbert. Und sie sind der Ansicht, dort tritt wahrscheinlich Methangas aus. Aus der Erde ins Meer. Und bisher kannte man in dieser Region so ein Dutzend Methanquellen. Und jetzt auf einmal haben die Forscher etwa 570 entdeckt.
Und das ist gefährlich?
Ja, denn Methan ist ein Treibhausgas und das heißt, viel davon in unserer Atmosphäre führt dazu, dass sich die Erde erwärmt. Und Methan ist ein besonders starkes Treibhausgas. Seine Wirkung ist 25 Mal stärker als die von Kohlendioxid. Wenn das Methan also im Meer ist, kann es auch in die Atmosphäre gelangen. Und selbst im Meer selbst kann das Methan Schäden anrichten, denn es bindet Sauerstoff und produziert Kohlendioxid. Und das führt dazu, dass Meere übersäuern und jetzt soll untersucht werden, welche konkreten Folgen diese Gasquellen dort haben.
Und dann hatten wir in den Wissensnachrichten noch eine Art Gehirnschulung für Roboter.
Ja, denn Roboter an sich können ja vieles, sind aber doch recht dumm. Wenn man nämlich ihnen etwas nicht einprogrammiert hat, dann wissen sie es auch nicht. Und das wollen Forscher der Cornell University in den USA jetzt ändern. Ihr Projekt RoboBrain soll den Maschinen mehr Verstand verschaffen. RoboBrain ist ein Computersystem, das sich automatisch Informationen aus dem Internet holt und in eine Datenbank speichert. Wird ein Roboter also mit einem unbekannten Objekt oder einer neuen Situation konfrontiert, kann er sich mit RoboBrain vernetzen und versuchen herauszufinden, was er tun soll.
Vielen Dank, Aglaya.
Wetter.
Von Westen zieht viel Regen nach Deutschland. Spätestens heute Nacht ist er dann auch im Osten angekommen. Die Temperaturen gehen runter auf 14 bis 7 Grad. Morgen regnet es dann fast überall und vor allem in den Mittelgebirgen. Da wird es nass. Dort nur 13 Grad. Sonst steigen die Temperaturen auf maximal 17 bis 22 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.